Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Jesus war Jude. Eine Binsenweisheit, so scheint es. Aber die drei Worte haben es in sich. Wem gehört Jesus? Zu wem gehört er? Und was ist dieser Jesus sonst noch? Prophet, Retter, Erlöser, Religionsstifter, Herr der Kirche, Christus? Jesus war Jude. Der Satz kann polarisieren und verbinden, er kann einladen und ausschließen. Walter Humolka hat darüber ein Buch geschrieben, das heute erscheint. Er ist Direktor des Abraham-Geiger-Kollegs, Hochschullehrer, Rabbiner, Mitglied der Rabbinerkonferenz und Vorsitzender der Union progressiver Juden in Deutschland. Und für unser Thema auch nicht ganz unwichtig, er ist als Jugendlicher zum Judentum konvertiert. Ich habe Walter Humolka vor einigen Tagen interviewt und zunächst wollte ich von ihm wissen, was provoziert denn nun an dem Satz, Jesus war Jude?
Heute, glaube ich, wird das nicht mehr so viele Leute hinter dem Ofen hervorholen. Als das Wellhausen zuerst gesagt hat, im 19. Jahrhundert war das von enormer Sprengkraft. Und man kann es sehr gut sehen an einem Vorfall aus der Kunst. Da hat Max Liebermann den jungen Jesus im Tempel gemalt, und zwar als Judenjungen, ja. Und das hat zu so einem dramatischen Feuilletonstreit geführt und der Bayerische Landtag hatte eine Sondersitzung darüber. Das führte dann dazu, dass Max Liebermann diesen Jesus übermalen musste und ihn zu einem blonden, fast arisch anmutenden Kind machen musste, weil die Sehgewohnheiten der Menschen des 19. Jahrhunderts das gar nicht ertragen konnten, dass ihr Jesus da so einen Nahost-Touch bekam bei Liebermann.
Und wen provozierte dieser Satz oder auch dieses Bild?
Also im 19. Jahrhundert herrschte gerade im Königreich Preußen die Ideologie vom christlichen Staat vor. Ja, Friedrich Wilhelm IV. Gerade wird da auch seine Kuppel am Schloss in Berlin diskutiert, ging davon aus, dass ein christlicher Souverän einem christlichen Staat vorsteht und dass deswegen auch alle Positionen mit Autorität vom Universitätslehrer bis zum Postbeamten nicht von einem Nichtchristen besetzt werden können. Und in einer solchen Situation ist natürlich die Aussage, Jesus war Jude, schon dramatisch.
Sie sagten am Anfang, heute provoziert das niemanden mehr. Und trotzdem haben Sie ein ganzes Buch darüber geschrieben. Warum?
Ja, also es ist nicht so sehr die Frage des Satzes, Jesus war Jude, sondern mich hat auch fasziniert, warum Juden sich damit überhaupt beschäftigt haben. Ja, warum war das für Juden nun interessant, dass man sagen konnte, Jesus war Jude? Das hatte ja im 19. Jahrhundert auch eine bestimmte Funktion und der bin ich eigentlich nachgegangen. Ich habe dieses Thema aufgegriffen als Antrittsvorlesung 2007 und bin da noch zusammen hingegangen mit einem der Altvorderen dieser jüdischen Leben-Jesu-Forschung, nämlich Ernst Ludwig Ehrlich, und dachte eigentlich, das wäre damit abgeschlossen. In Wirklichkeit habe ich mich dann jetzt 13 Jahre damit beschäftigt und man fragt sich dann immer wieder, wieso ist das für Juden interessant? Warum war das für Amos Oz jetzt auch interessant? Einer seiner letzten Romane handelt ja darüber, warum Juden sich mit Jesus beschäftigen. Und dann war, glaube ich, auch noch sehr eindrücklich eine Ausstellung vor 2 Jahren im Israel-Museum in Jerusalem, wo man zusammengeholt hatte ungefähr 200 Kunstwerke, die sich alle mit der Beschäftigung, mit der Rezeption aus jüdischer Perspektive dieses Jesus beschäftigt haben.
Bevor wir auf die Forschung zu sprechen kommen, die Sie in Ihrem Buch darstellen, ja, würde ich noch mal gerne etwas Biografisches von Ihnen wissen. Sie sind in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Wie war das Jesusbild Ihrer Kindheit, Ihrer Jugend?
Also ich bin in einer areligiösen Familie aufgewachsen. Meine Mutter war evangelisch, mein Vater war katholisch, aber beide nicht praktizierend. Sodass ich also von zu Hause eigentlich gar nichts mitbekommen habe. Aber man bekommt natürlich in der Schule was mit. Man bekommt was mit. Ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, die ja wesentlich katholisch geprägt war. Also da ist natürlich die Frage im Raum, ist dieser Jesus eine interessante Figur? Ist das ein Vorbild? Was ist das? Aber ich bin da relativ ungeprägt drauf zugegangen und es hat mich auch damals nicht beeindruckt. Hat mich auch lange nicht beschäftigt, bis eben in meine Zeit als Theologe hinein.
Sie gehen in Ihrem Buch auf eine Schrift ein, die im Mittelalter kursierte. Toldot Jeschu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Toldot Jeschu, das war eine jüdische Polemik gegen das Christentum. Da wird Jesus als Volksverführer dargestellt, als, ich sag mal salopp gesagt, Typ, der einen faulen Zauber abzieht und das eben Wunder nennt. Warum ist Ihnen diese Schrift wichtig?
Ich meine, sie ist eine zentrale Schrift in der Betrachtung der Reaktion jüdischerseits auf den christlichen Druck, den man aus dem Umfeld empfangen hat. Da gibt es natürlich auch noch andere Quellen, nur die sind teilweise auch der Zensur anheimgefallen, sodass man eben an Toldot Jeschu das sehr gut studieren kann, wie Juden versucht haben, damit fertig zu werden, dass sie ja unter einem ständigen Missionierungsdruck standen. Da wird ja auch deutlich, dass sich Juden eigentlich jetzt nicht positiv mit Jesus auseinandersetzen konnten, sondern ihn eben als Verführer, bestenfalls als jemand, der missverständlich die Lehren des Judentums aufgegriffen hat. Also man musste sich da einen Reim drauf machen. An Toldot Jeschu kann man das sehr gut deutlich machen, wie wenig verbindend ist man da an der Person Jesu zu dieser Zeit sah.
Und die christliche Seite hat sich auch bekanntermaßen nicht mit Polemik begnügt, sondern es wurden Talmud-Ausgaben verbrannt. Der Papst hat den Talmud verurteilt. Ja. Luther war Judenhasser, wenn man noch mal ein paar Jahrhunderte weitergeht. Wie erklären?
Aber gerade deswegen ist das ja so spannend, warum sich das dann umdreht. Und deswegen ist dieses Buch auch dieser Wende hin zu einer positiveren Betrachtungsweise Jesu gewidmet.
Aber ich will nochmal aufs Mittelalter zu sprechen kommen. Der Hass auf Juden, der Jude als Feind, war das identitätsstiftend für Christen?
Ich glaube schon. Insofern ist das Judentum immer ein schwarzer Hintergrund gewesen, vor dem sich das Christentum identitätsstiftend profilieren konnte. Und heute ist ja die Frage, wie kann man diesen Mechanismus, der über Jahrhunderte eingeübt worden, wie kann man den durchbrechen im jüdisch-christlichen Gespräch und was bedeutet das für die Person Jesu, die ja Grund dieses Mechanismus gewesen ist. Ja? Also wie kann man dann heute in den Kirchen über Jesus sprechen, ohne dass dieser negative Hintergrund des Judentums benötigt wird. Das ist eigentlich die Frage der heutigen Theologie.
Ich habe aber noch eine andere Frage. Mögen Sie eigentlich die Formulierung von der christlich-jüdischen Kultur vor dem Hintergrund dieser Geschichte?
Ich habe mich da schon mal dazu geäußert, dass diese Idee vom jüdisch-christlichen Abendland also ein Mirakel ist. Das hat es so nicht gegeben. Erst mit der Beschränkung des Christentums als alles umfassende Religion hier in Deutschland verbunden mit der Weimarer Reichsverfassung hat eigentlich die Möglichkeit des Judentums bestanden, hier auf Augenhöhe ebenfalls eine Identität zu entwickeln.
Jetzt auf das Thema, das Sie gleich am Anfang angesprochen haben, warum sich jüdische Gelehrte mit diesem Jesus, mit dem historischen Jesus befasst haben. So intensiv, dass das eine ganze Linie in der Forschung geworden ist. Warum war Jesus dann im 19. Jahrhundert interessant als Forschungsgegenstand?
Ja, mein Ausgangspunkt waren ja meine persönlichen Begegnungen mit Shalom Ben-Gurion und Ernst Ludwig Ehrlich. Und dann fängt man an, eben weiter zurückzugehen, ja, und denkt sich, aha, wie kommen die da drauf und gab es da schon vorher jemand, der sich beschäftigt hat? Dann habe ich mich ja in meiner Dissertation vor 25 Jahren mit Leo Beck beschäftigt. Dann stellt man fest, der hat sich also mit dem Christentum intensiv auseinandergesetzt, selbst zur Zeit des Dritten Reiches, über das Evangelium als jüdische Glaubensurkunde geschrieben. Und als ich dann Chef des Abraham-Geiger-Kollegs wurde, stellt man fest, ach, bei Abraham Geiger kommt das auch vor. Ja? Also da sind wir schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Und in der Tat kann man feststellen, dass mit einigen Vorläufern in der Renaissance spätestens im 18. Jahrhundert hier eine Wende einsetzt. Und dass man anfängt, Jesus nicht als Teil einer jüdischen Häresie zu sehen, sondern als jemand, der genuin jüdisch war und der als solches eine Funktion hatte. Jakob Emden beschreibt das am Ende des 18. Jahrhunderts als eine Brückenfunktion, dass also durch Jesus der jüdische Gott allen Völkern zugänglich und offenbar wird und dass das damit ja eigentlich ein positives Handeln Jesu war. Aber da wird Jesus ganz jüdisch verstanden, ja? Nicht als der dogmatische Christus.
Es gibt von christlicher Seite auch eine Bewegung hin zur Beschäftigung mit dem historischen Jesus und zu der Frage, was ist jüdisch an Jesus? Ein wichtiger Name ist hier Ernst Käsemann, evangelisch-lutherischer Theologe, ein Schüler von Bultmann. Der hat das Mitte des 20. Jahrhunderts geschrieben. Was war so brisant an diesem historischen Jesus Käsemanns?
Also faszinierend finde ich, dass also eine jüdische Leben-Jesu-Forschung parallel zu einer christlichen Leben-Jesu-Forschung entstanden war. Und jetzt kann man natürlich fragen, was war die jeweilige Funktion? Ich glaube, spannend an der christlichen Leben-Jesu-Forschung ist, dass man offensichtlich das Gefühl hatte, da müsse es doch noch was anderes geben. Der dogmatische Christus, das ist nicht das, was uns fasziniert, sondern es muss diese Person Jesu sein. Und dann ging man eben auf die Suche, wie weit kann man diese Person überhaupt erfassen, ja oder nein? Und ist das also eine Motivation für christliche Identität? Und umgekehrt ist man jüdischerseits auch diesem Juden Jesus auf die Spur gekommen und hat versucht, Ähnliches herauszufinden. Jetzt ist bei Harnack ganz deutlich im 19. Jahrhundert, dass er damit das Dogma überwinden wollte und eine positive Identifikationsfigur schaffen wollte, die jüdisch ist, die aber trotzdem noch dieses negativen Hintergrundes bedarf, obwohl Harnack sogar sagt, dass Jesus gar nicht so viel Neues gebracht hat, aber er habe eben den Sand und den Schutt von den heiligen Quellen fortgeräumt und das verunreinigte Wasser wieder klar werden lassen, was ja deutlich macht, dass das Judentum es irgendwie versaubeutelt hat. Und da kam dann Jesus, hat das wieder geklärt. Bei Käsemann ist es nun so, da gilt das Kriterium der Differenz. Also der würde nicht sagen wie Harnack, ja, es war alles schon da und eigentlich hat Jesus nur wieder verstärkt und für die Menschen zugänglich gemacht, sondern der war auf der Suche nach diesem Spezifischen. Und das Spezifische hat er mit dem Kriterium der Differenz herauszuarbeiten versucht. Das heißt, alles, was an Jesus nicht jüdisch war, das ist das genuin Jesuanische. Und damit sieht man, dass diese Ausformung der Leben-Jesu-Forschung fürs Judentum nicht sehr schmeichelhaft war, weil man eben auf die Differenz zwischen Judentum und Christentum abstellte. Und ich glaube, worauf es heute ankommt, und dazu soll mein Buch auch ermuntern, ist an dem Gemeinsamen wie auch dem Unterschiedlichen etwas herauszufiltern, was ein Weg von Judentum und Christentum in partnerschaftlicher Augenhöhe sein kann. Und das bedeutet, dass man nicht versucht, das Judentum eben nur als schwarzen Hintergrund für den Triumph des Christentums zu sehen.
Sie möchten Jesus als Juden heimholen. Warum dieses Wort? Wer hat ihn entführt? Wer hat ihn entfremdet?
Also das ist letztlich die Zielsetzung schon im 19. Jahrhundert. Also wenn ich mich frage, warum hat Abraham Geiger da so darauf herumgeritten, dass Jesus Jude war, dann lag es eigentlich daran, dem Christentum als Staatsreligion ein bisschen den Teppich unter den Füßen wegzuziehen, indem man gesagt hat, ja, was wollt ihr eigentlich? Eure Gründergestalt, die war doch noch ganz und gar dem Judentum verhaftet und hat damit eigentlich das Christentum zu einer Sekundärreligion gemacht. Insofern hatte das eine apologetische Funktion, nämlich dem Judentum einen Platz einzuräumen in diesem christlichen Staat. Diese Heimholung ist ja auch unter anderen Vorzeichen. Als, es ist nicht der christliche Jesus, der da heimgeholt wird, sondern man nähert sich vor dem Hintergrund etwa von Toldot Jeschu einem Jesus an, wo man sagt, ja, also eigentlich kann man da den Bruder Jesus, so wie das Shalom ben Kurin formuliert hat, ja durchaus sehen. Und in der Kunst finde ich spannend, dass ausgehend des 19. Jahrhunderts beginnend Künstler dann auch gesehen haben, also dieses Leiden von Jesus, das ist ja eigentlich parallel zum Leiden der Juden in der Welt. Und auf einmal kommt es da zu einer Identifikation, dass man sagt, ja, der war ja auch ein leidender Jude, Und ganz besonders dramatisch wird es dann in Kunstwerken, die sich mit der Frage auseinandersetzen, was wäre denn mit Jesus im Dritten Reich passiert? Mhm. Also gerade eben läuft eine Ausstellung von Ilana Levitan in München, die dann eben Jesus darstellt am Kreuz, aber mit jüdischer Häftlingskleidung, KZ-Kleidung und dem Judenstern, um zu sagen, ja, damals wäre Jesus sicherlich auf der jüdischen Seite gewesen und wäre mit uns gestorben. Das vor dem Hintergrund von Kirchen, die damals weitgehend versagt haben.
Sie haben ein Stichwort genannt, das wichtig ist für die christlich-jüdischen Beziehungen nach der Shoah. Und zwar sowohl von christlicher als auch von jüdischer Seite wird es verwendet. Und zwar das Wort des Bruders. Also Martin Buber hat von Jesus als seinem älteren Bruder gesprochen. Und Papst Johannes Paul II. Nannte die Juden in diesem großen Schuldbekenntnis unsere älteren Brüder. Was bedeutet dieses familiäre Vokabular?
Mit diesem Ausdruck Bruder ist die Heimholung verbunden. Ja? Also wenn jemand mein Bruder ist, dann habe ich ihn eigentlich wieder aufgenommen, selbst wenn er irgendwann mal verloren ging. Aber das Wort Bruder ist natürlich auch vielschichtig. Und gerade die Rede vom älteren Bruder ist in letzter Zeit ja auf eine gewisse Prüfung gestellt worden. Denn gerade mit Benedikt dem 16. fing ja auch eine Distanzierung und Profilierung des Christentums gegenüber dem Judentum an, die man etwa in seiner Jesus-Trilogie sehen kann, wo er sagt, naja, also es kommt gar nicht auf diesen historischen Jesus an, es kommt auf den Christus der Kirche an. Darüber kann er dann 3 Bände schreiben. Aber das ist etwas, was sich dem Judentum nicht erschließt. Also in dem Sinne ist das dann wieder trennend. Und die Frage mit dem Bruder hat noch einen anderen Twist, nämlich, dass ja der ältere Bruder in der Bibel oft der ist, der den Kürzeren zieht. Sodass wir gerade im Pontifikat Benedikt XVI. Das Gefühl hatten, das kann man auch exklusiv verstehen und nicht inklusiv. Denn was ist schon darüber gesagt, wenn ich der ältere Bruder bin, aber dann eine heilige Handlung uns wieder auseinanderzieht, etwa weil das Christentum eben das Linsengericht aufwendet, um dann die Traditionslinie im Christentum weiterzuführen.
Sie gehen in Ihrem Buch relativ ausführlich auf Benedikt den 16. bzw. auf Josef Ratzinger ein, auf seine Jesusbiografie, aber auch auf den Aufsatz, der vor einiger Zeit zum Judentum von ihm erschienen ist. Und Sie haben, als er den alten Ritus und die Karfreitagsbitte wieder eingeführt hat, da wird ja um die Erleuchtung der Juden gebeten, damit sie den Retter erkennen. Sie haben damals protestiert gegen diese Wiederzulassung. Viele andere haben auch dagegen protestiert. Aber bis heute hat sich daran nichts geändert, auch nicht unter Franziskus. Wie erklären Sie sich das?
Zum einen muss man sehen, mit Josef Ratzinger ist da eine Zäsur in der Annäherung passiert, die eine schwere Belastung war für das Verhältnis mit dem Judentum und dem Christentum. Und das, daran ist auch nicht zu rütteln. Und ich glaube, die jüdische Seite wartet immer noch auf die Stärkung der Karfreitagsfürbitte, wie sie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingeführt wurde. Und dass diese Formulierung von Benedikt dem 16. irgendwann mal wieder zurückgenommen wird. Denn meiner Meinung nach kann man nicht sagen, ja, das ist nur der außerordentliche Ritus und wo wird das schon verwendet? Es ist eine Formulierung eines damals amtierenden Papstes, es ist eine Neuformulierung gewesen. Und in dieser Neuformulierung finde ich das jüdisch-christliche Verhältnis beschädigt. Es ist ein Rückgriff auf alte Muster. Ich glaube, dass Franziskus das Thema nicht anfassen wird, solange Benedikt der 16. noch am Leben ist. Aber dann würden wir auf das Thema durchaus wieder zurückkommen.
Aber was steckt dahinter? Meinen Sie ernsthaft, der frühere Papst sei erfüllt vom Gefühl einer christlichen Überlegenheit gegenüber dem Judentum?
Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt. Ich kann keine Gegenargumente finden zu Ihrer Aussage.
Also dass das Christentum, dass die Christen sozusagen was verstanden haben, was die Juden eben noch nicht kapiert haben, um es zugespitzt zu sagen?
Davon würde ich ausgehen. Wobei man dann natürlich immer noch sagt, naja, das wird sich dann alles in der Endzeit finden. Aber also es ist sicherlich, und ich meine, ich kann ihm das bis zu einem gewissen Grad gar nicht übel nehmen, es ist seine Aufgabe als Oberhaupt einer Religionsgemeinschaft, das Positive der eigenen Botschaft hervorzuheben. Aber es ist eben ein Rückfall in dieses Muster, dass dafür ein schwarzer Hintergrund gebraucht wird, und der ist eben das Judentum. Das erkenne ich da deutlich wieder.
Da sind wir ja bei einer ganz grundsätzlichen Frage. Wie kann ich das Positive einer Religion hervorheben, ohne damit auch zu sagen, die andere Religion, die macht was falsch, die hat was noch nicht begriffen, die hat die Wahrheit noch nicht erkannt? Also jetzt ganz große Frage, wie geht das?
Ja, das ist die große Frage. Insofern ist mein Buch ja auch sozusagen der einfachere Teil des Ganzen, denn ich sage ja nur, wenn wir uns das ansehen, haben wir uns also angenähert. Judentum und Christentum ist jetzt auf Augenhöhe. Wir haben gleiche Voraussetzungen. Dazu gehört auch, dass jüdische Theologie jetzt ein Universitätsfach ist, so wie christliche Theologie. Aber wie schafft ihr es jetzt, von Jesus zu sprechen als der wichtigsten Person in eurer Religion, ohne das Judentum herabzuwürdigen? Und das ist die Anfrage an die Christologie heute. Und da kann ich sagen, glücklicherweise ist mein Buch ja nicht alleine, sondern es kommt auch dieser Tage ein Sammelband bei Mohr Siebeck raus über Christologie zwischen Judentum und Christentum. Und das ist der Ertrag einer Tagung, wo christliche Theologen aus einer ganz großen Bandbreite, von Hoping zu Schwöbel, von Stried zu Danz, also die gesamte Hot Volée der evangelischen und katholischen Systematiker, versuchen, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Wie kann ich über Christus sprechen, ohne das Judentum als lebendige Religion und als intakter Bund mit Gott zu beschädigen?
Ihr Fazit lautet, Zitat: Jesus war ein bedeutender Mann für seine Zeit, doch er war kein vollkommener Mensch, und auch als bedeutender Mann nimmt er keine Sonderstellung ein, denn das Judentum hat viele große Männer hervorgebracht. Irgendeine übernatürliche Würde kommt Jesus nicht zu. Das dürfte ja für gläubige Christen schwierig sein, dem zuzustimmen, denn einer der Kernsätze des Christentums ist ja, es ist der vollkommene Mensch, wahrer Mensch und wahrer Gott. Also warum sollten Christen da jetzt zustimmen können?
Ja, das ist eben jetzt die Frage, wie man das theologisch hinbekommt. Also zum Beispiel fällt mir jetzt ganz spontan die Antwort ein von Christian Danz, der sagte: Ja, ich als Christ kann noch sagen, für mich ist das absolut. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich das deswegen allen Leuten auftischen muss, sondern es ist eine innerchristliche Rede, und die ist ganz klar abzugrenzen von der Frage, welchen Wert ich anderen Religionen beimesse. Das würde allerdings dann die Absolutheit des Christentums in Frage stellen.
Das Judentum als schwarzer Hintergrund, vor dem sich das Christentum profilieren konnte. Auch daran erinnert Walter Homolka. Sein Buch heißt Der Jude Jesus, eine Heimholung. Es erscheint heute im Herder Verlag.